Deutschlandfunk Kultur heute.
Am Mikrofon begrüßt sie Doris Schäfer-Noske. Die Hochwasserkatastrophe ist schon fast 4 Monate her und trotzdem haben die Menschen an vielen Orten weiter mit den Folgen zu kämpfen. Auch Wuppertal war ja überflutet. Besonders betroffen das Opernhaus, wo die Bühnentechnik fast komplett zerstört wurde. Und so musste das Wuppertaler Tanztheater Pina Bausch jetzt mit seiner ersten Premiere seit dem Corona-Lockdown ausweichen nach Leverkusen. Mehr dazu in dieser Sendung. Jetzt aber begeben wir uns erstmal aufs Glatteis. It's a slippery slope, also es ist ein rutschiger Hang. Das sagt man so im Englischen, wenn man sich auf heiklem Terrain bewegt. Und slippery slope heißt auch der neue Abend der israelischen Regisseurin Yael Ronen am Berliner Maxim Gorki Theater. Das heikle Terrain, um das es in diesem Stück geht, das ist die Debatte um die sogenannte Cancel Culture. Dieser Versuch von selbsternannten Wohlmeinenden, vermeintlich diskriminierende Aussagen anderer öffentlich zu ächten. Jüngstes Opfer die britische Philosophieprofessorin Kathleen Stock, die sich zum Rücktritt gedrängt fühlte, weil sie sich von Transgender-Aktivisten und Aktivistinnen unter Druck gesetzt sah. Was hat Yael Ronen zu diesem Thema zu sagen? Barbara Behrendt war dabei bei der Premiere von A Slippery Slope.
Everything I touch turns into shit.
Alles, was ich anfasse, wird zu Scheiße, singt Lindy Larsson als schwedischer Popstar Gustav Gundesson auf der glitzernden Showbühne. Und ja, die letzten Jahre hätten besser für ihn laufen können. Er bedankt sich bei uns Zuschauenden, dass wir heute zu seinem Comeback-Konzert gekommen sind, nach dieser Sache, die ihm da passiert sei und deren wegen er sich habe zurückziehen müssen. Und dann zitiert er musikalisch all seine berühmten Hits, die er heute nicht mehr spielen dürfe. Das Album, das er mit den indigenen Samen in Finnland aufgenommen hat, seine Klezmer-CD, wo er sich in Jiddisch übt, oder auch die Songs mit den Nomaden in der Wüste.
And this song from my first album was inspired by my year with the Bedouin people in the ancient desert of Wadi Rum. Jalel, jalel, jalel.
Das alles sei jetzt, Stichwort kulturelle Aneignung, verboten. Und Gustav versteht die Welt nicht mehr. Genauso wenig, wie er versteht, warum er für den begehrten Polar Prize gecancelt wurde und eine 4-jährige Auszeit nehmen musste. Dabei habe er die 18-jährige Romney Sky, die er von der Straße weg für sein Roma-Album gecastet hat, doch wirklich geliebt. Erst seine Agentin muss ihm klar machen, welche Vorwürfe hier im Raum stehen, von Missbrauch über kreative Ausbeutung.
Cultural appropriation, racist interpretation, abuse and degradation, financial exploitation, calling it collaboration, support or inspiration, when in fact it's co-creation. It's co-creation.
Gustavs Liebe, sagt Sky später, sei rassistisch. Einer der vielen urkomischen Sätze dieses Abends. Gustav habe sie zum exotischen Roma-Klischee verklärt, soll das heißen. Mit Gustav steht das Stereotyp eines mittelalten Egozentrikers auf der Bühne, der den neuen Moralkodex nicht kennt und doch alles richtig zu machen glaubt. Ebenso zweigesichtig ist Rhea May Knight als die Newcomerin Sky. Wurde sie von Gustav für dessen Erfolg missbraucht oder hat sie hingegen ihn als Sprungbrett für die steile Karriere benutzt? Beides. Jetzt ist sie jedenfalls ein TikTok-Star mit pinker Haartolle und fantastischer Kostümierung, als sei sie Lady Gaga persönlich.
I'm a survivor.
Am schlechtesten kommen die beiden Journalistinnen weg, die sich als große Feministinnen feiern. Doch während die eine die Machtspiele der Männer korrupt weiterführt, überhöht sich die andere als moralische Instanz, die eine junge Pornodarstellerin letztlich in den Selbstmord treibt. Bis auf diesen Tiefschlag hat Yael Ronen mit den Musikern Shlomi Shaban und Itai Reicher aber ein durchweg komödiantisches Musical geschrieben, komplett auf Englisch, das vor allem eines kann: bestens unterhalten. Die israelische Autorin und Regisseurin läuft, was die spritzigen, zugespitzten Dialoge angeht, zu Höchstformen auf. Die Musiker liefern einen maßgeschneiderten Mix aus Pop-Zitaten, kitschigen Schmachduets, Blues und Jazz. Und das Ensemble performt hervorragend. Allen voran Rhea May Knight, die ebenfalls als Autorin gelistet wird. Neue Einsichten in die Debatte um Cancel Culture tun sich allerdings nicht auf. Dass der Begriff einerseits zur neurechten Kampfvokabel geworden ist, andererseits aber auch die Wissenschaft über verengte Meinungskorridore und moralische Hetzkampagnen klagt, wird nicht ausgefochten. Slippery Slope macht die Zuschauenden lieber selbst zur Jury, die am Ende entscheiden soll, wem sie ihren Glauben schenkt.
Believe in me, believe in me, just like I hoped.
Menschen, soll das heißen, sind nie nur gut oder nur schlecht und Debatten haben viele Seiten. Für ein Theater wie das Gorki, das normalerweise keinen Zweifel daran lässt, wer die Guten und wer die Bösen sind, ist das eine sehr gute Nachricht.
Believe in me, believe in me, just like I hope.
Barbara Behrendt berichtete über die Uraufführung von Slippery Slope in Berlin. Im modernen Tanz, da kommt es öfter vor, dass man den Titel eines Stücks erstmal googeln muss. Auch beim neuen Abend des Wuppertaler Tanztheaters ist das so. Ektopia heißt er nämlich. Ein Wort aus der Medizin, weiß Google. Unter einer Ektopie versteht man danach ein falsch platziertes Organ im menschlichen Körper. Also ein Organ, das sich nicht dort befindet, wo es normalerweise hingehört. Das Stück Ektopia stammt vom Choreografen Richard Siegel. Endlich mal eine Uraufführung wieder beim Wuppertaler Tanztheater, also das viel dafür kritisiert worden ist, dass es fast nur Pina Bausch-Werke inszeniert. Und Richard Siegel ist mit Ektopia auch gleich ein Coup gelungen. Als Bühnenbild verwendet er nämlich ein aufsehenerregendes Kunstwerk von Anish Kapoor, eine Kanone, die rote Wachskugeln in eine weiße Ecke schießt. Nicole Strecker war dabei. Bei der Uraufführung.
Der Star des Abends steht schon fest. Egal, was passiert, egal, wie fantastisch die Choreografien sind, wie virtuos die Tänzer, sie bleibt die Diva, um die es die ganze Zeit zu gehen scheint. Eine schwarze Kanone in der linken vorderen Ecke der Bühne. Sie stammt aus dem Installationskunstwerk Shooting into the Corner, das der britisch-indische Bildhauer Anish Kapoor 2008 kreiert hat und das, wenig subtil, exakt das macht, was der Titel besagt. Es schießt in eine Ecke. Die Abläufe sind immer gleich. Eine Tänzerin holt mit feierlichem Gang die Munition, die bei Kapoor aus 11 Kilogramm schweren roten Kugeln aus Wachs besteht. Munition laden, Kanone sorgsam verschließen, Druck aufbauen, begleitet von einem pfeifenden Geräusch. Hebel ziehen, Feuer. Und mit Wucht klatscht der Wachsklumpen an eine weiße Wand. Teile bleiben kleben, andere rutschen hinunter auf einen Haufen. Schmieriges Dunkelrot wie altes Blut, wie Eingeweide. Ein Kunstspektakel und Actionpainting mit schwerem Geschütz, jetzt erstmals in der Funktion eines Bühnenbildes. Was genau Choreograf Richard Siegel an Kapoors Installation interessiert hat, bleibt sein Geheimnis. Auf seiner Bühne wird sie jedenfalls so etwas wie ein Gegenspieler. Denn Siegels Tanz widerspricht allem, was diese Kanone verkörpert. Das Phallische, Militärische, Chauvinistische, Historische des altmodischen Kriegsgeräts. Es wird zum Antagonisten in Siegels futuristischem Transgender-Universum. Zur düster pulsierenden Elektroakustik von Alva Noto gleiten die Tänzerinnen und Tänzer auf die Bühne. Gleiten im Wortsinn, denn das Wachs der Kanone breitet sich auch über den Tanzboden aus. Das macht ihn so glitschig, dass aus jedem Gang unwillkürlich eine Art cool rutschender Moonwalk wird und die Tänzer eher wie computeranimierte Avatare aussehen. Dann aber zelebriert jeder und jede auf eigene Art eine zeitlupenlangsame Meditation. Jeder Muskel angespannt, eine hochkonzentrierte Abfolge von Achsenverschiebungen, Balancen, winzigen Gesten. Offenbar waren es diesmal vor allem asiatische Praktiken, die Richard Siegel für seine Choreografie inspirierten. Die bizarren Metamorphosen des Buto, also der japanischen Form des Tanztheaters. Dann die stilisierten Körperhaltungen des No-Theaters und die Mudras, die delikaten Handbewegungen im indischen Tanz. Wunderbar filigran sind diese Choreografien, auch exzellent getanzt, denn Richard Siegel gelingt es einfach immer, aus jeder Kompanie sofort ein Maximum an Charisma herauszuholen. Und man kann es kaum glauben, zum ersten Mal sieht das Tanztheater Wuppertal Pina Bausch nicht nach Pina Bausch aus. Gut, das liegt auch an der banalen Tatsache, dass vom alten Ensemble nur eine einzige Tänzerin dabei ist. Trotzdem, dieser Abend vermittelt endlich Aufbruch im Bergischen Land. Fast so, als hätte Siegel nicht nur auf den Kontrast zur Kanone, sondern auch zur Ikone Pina Bausch gesetzt. Auch ihre Geschlechterrollen kickt er von der Bühne und inszeniert lustvoll non-binäre Identitäten. Am Ende kommt sogar ein Fünkchen queerer Glamour mit Pumps, Federboa und Voguing-Style in den sonst so abstrakten Kosmos. Der bietet allerdings, wie so oft bei Siegel, mehr Mysterien als Botschaften. Aber was will man der Konkretion einer Kanone auch entgegenhalten? Viermal feuert sie an diesem Abend einen Schuss. Viermal maximale Spannung vor dem Moment brachialer Gewalt. Klar, der Kanone gehört die Bühne. Aber in Richard Siegels düsterer Sanftheit, seinen erotischen Körperwelten, gibt es an diesem Abend definitiv mehr zu entdecken.
Barbara Behrendt war das über die Uraufführung von Slippery Slope in Berlin. So, und jetzt wollen wir eine Künstlerin entdecken, für die Linien zentral sind. Im Internet kann man Beate Terfluh zum Beispiel in einem Video beobachten, wie sie da auf einer Leiter steht und mit einem Bleistift mit vielen Strichen breite Linien auf eine Wand zeichnet. Ein Projekt, das dann auch nur für ganz kurze Zeit existiert hat. Beate Terfluh wurde 1958 in Hongkong geboren und pendelt zwischen Europa und Asien hin und her. So hat sie auch mehrere Jahre in Pakistan an einer Kunsthochschule unterrichtet. Und um ihre neue Ausstellung zu sehen, ist meine Kollegin Christiane Vielhaber jetzt nach Goch gefahren, an den Niederrhein, wenige Kilometer von der niederländischen Grenze entfernt. Frau Vielhaber, hat sich die Fahrt gelohnt?
Ja, gerade deswegen, weil Sie gesagt haben, diese eine Arbeit kann man jetzt nur da sehen. Sie hat da vor Ort gezeichnet, an der Wand, hat also Linien da markiert. Und danach, wenn die Ausstellung vorbei ist, Anfang März, glaube ich, dann kann man das nicht mehr sehen und dann kann man das nicht mehr erleben. Es sind aber auch andere Arbeiten zu sehen, die sie einfach an die Wand hängt und wieder anderswo zeigen kann.
Aber es sind nur Linien oder vor allem Linien zu sehen, auch in den anderen Arbeiten, oder?
Nicht nur. Ich habe etwas gelernt, das wusste ich nicht. Quarantäne, das Französische, kommt von 40 Tagen. Und sie war in Quarantäne in Berlin, jetzt Anfang des Jahres, im Frühjahr. Und sie ist dann 40 Tage lang jeden Tag in den Kliniker Park gegangen und hat sich die entlaubten Bäume angeschaut. Und sie hat zwei verschiedene Baumarten eigentlich gezeichnet. Die einen waren eben mit einer Linie. Das waren die, wo man nur die Struktur sieht. Und die können Sie jetzt hier, 40 Arbeiten, an der Wand sehen. Und Sie sehen jeden Tag, Sie haben wirklich das Gefühl, die Künstlerin hat die Bäume umarmt mit ihren Augen und hat gesehen, die einen gehen nach links im Wind, die anderen nach rechts. Das macht so einen Spaß, diese 40 unterschiedlichen, und das sind nur einfach ganz feine Linien, zu sehen. Auf der anderen Seite hat sie sich mit zum Beispiel Josef Albers auseinandergesetzt, der nun die reine Fläche ist. Und dann hat sie die Bilder von Albers genommen und hat versucht, die mit dem Pinsel in Linien zu übersetzen. Oder auch von der großen Kollegin Marsha Hafif. Das ist eine Farbfeldmalerin, die letztes Jahr oder vor zwei Jahren gestorben ist im hohen Alter und die eigentlich fast monochrome Bilder malt. Und dann hat Frau Terfluh sich die Farben angeguckt und dann mit einem winzigen Pinsel, das sieht aus wie ein Gewebe, Streifen für Streifen oder Strich für Strich diese Farbfelder in Linien übersetzt.
Deshalb heißt die Ausstellung dann wahrscheinlich auch Konversationen, weil sie spricht mit anderen Künstlern.
Ja, und das macht sie auf eine Art und Weise. Dieses kleine Museum, was wirklich ein Kleinod ist am Niederrhein, die sich auch unheimlich Mühe geben mit zeitgenössischer Kunst, die haben aber auch eine kleine Sammlung. Unter anderem haben sie ein Nageltondo, also ein Rundbild von Uecker. Sie haben ein Fries, sie haben also Verschiedenes. Zum Beispiel auch ein genähtes Bild von einer jungen Künstlerin, die mit der Nähmaschine die Linien gezeichnet hat oder genäht hat. Und dann kommt Frau Terfloth und sagt so, das möchte ich haben, das möchte ich haben. Und dann lässt sie diese Arbeiten in einem Raum. Und was macht sie? Sie stellt sich, was sie beschrieben haben, auf eine Leiter und zeichnet jetzt zwei übereinanderliegende Linien an der Wand vorbei. Und dann haben sie das Gefühl, diese beiden Linien kommen wie so Stromlinien, kommen auf den Uecker. Und dann denken sie, jetzt könnten die Nagel, könnte jetzt gleich rotieren. Oder sie kommen dann zu einem anderen Bild von Gerion Krever. Sie sagte, das ist eine Horrormatratze. Mhm. Das ist ein Bild, wo der so Plastikfäden gezogen hat, so richtig so zäh. Und dann kommt sie mit ihren Linien an der Wand und dann gehen die über in diese zähen Linien und dann gehen sie weiter an der Wand.
Versteht man sie anders, wenn man weiß, was ich am Anfang gesagt habe, sie ist in Hongkong geboren, sie hat ja praktisch dieses Europa und Asien, also hat das was auch mit der Kalligrafie zu tun bei ihr?
Ja, sie sagt, dass manchmal so die Miniaturmalerei eine Rolle gespielt hat. Ich glaube vielmehr, dass das eine Rolle spielt. Sie hat auch Kunstgeschichte studiert, bevor sie dann an der HDK in Berlin Kunst studiert hat. Und das Eingehen auf die Kunstgeschichte, was ich gerade erwähnt habe, ob das jetzt so ein Joseph Albers ist oder auf der anderen Seite Delacroix, was auch in dieser Ausstellung stattfindet. Also da merkt man schon, die ist in der Kunstgeschichte zu Hause.
Vielen Dank. Christiane Vielhaber war das über eine Ausstellung der Künstlerin Beate Terfloth im Kunstmuseum in Goch. Seit 1999 holt sich das Deutsche Literaturarchiv in Marbach jedes Jahr ein wenig Glanz in seine Hütte. Es lädt nämlich Menschen des öffentlichen Lebens ein, sich im Rahmen einer Rede mit Friedrich Schiller auseinanderzusetzen. Aber wie wird man eigentlich Schiller-Redner? Der Grünen-Politiker Cem Özdemir hat zum Beispiel vor 3 Jahren bei einem Bankett mit dem türkischen Staatspräsidenten Erdogan gewagt, einen Button zu tragen, auf dem stand »Sir, geben Sie Gedankenfreiheit«. Im vergangenen Jahr wurde dann der Virologe Christian Drosten eingeladen. Vielleicht ja, weil Schiller auch Arzt war. Und nach dem Ernst des Lebens heißt es diesmal wieder, heiter ist die Kunst. Lange Rede, kurzer Sinn, die Schriftstellerin Anne Weber hat heute in Marbach die Schillerrede gehalten. Eine Autorin, die letztes Jahr mit Annette, ein Heldinnen-Epos, den Deutschen Buchpreis gewonnen hat. Christian Gampert berichtet.
Mit Anne Weber, Anne Weber, ist es ein bisschen wie mit Samuel Beckett. Beide haben mit der Übersiedlung nach Paris eine andere Sprache gesucht, die französische, und sich eine fremde Welt erschlossen, vielleicht auch eine neue Identität zugelegt zwischen den Ländern. Dass die eigentliche Heimat für sie die Literatur ist, der sie sich aus ganz existenziellen Bedürfnissen zugewandt hat, machte Anne Webers Schillerrede aufs Schönste klar. Während Sandra Richter, die Direktorin des Literaturarchivs, natürlich das Programm ihres Instituts lobte und die französische Botschafterin Anne-Marie Decote das kulturelle Erbe Europas pries, während die Damen also das sagten, was man zu solchen Anlässen immer sagt, verweigert Anne Weber solche Exerzitien. Sie begann so.
Mensch, sagte ich mir, den November vor Augen und in Schiller versunken, du kannst doch nicht vor den Leuten stehen und in gesetztem Ton einen Vortrag halten. Du kannst doch zu diesem Anlass nichts Gefriergetrocknetes, Gescheites runterleiern.
Weber packte den Stier gleich bei den Hörnern und fragte sich, ob Schiller sie gleichgültig gelassen oder ihr nicht vielleicht doch auch Schwingen verliehen habe. Und die Antwort fiel sehr zugunsten des schwäbischen Klassikers aus. Weber, so viel war sofort klar, wollte Schiller gegen jene Intellektuellen verteidigen, die den Weimarer Autor als Pathetiker und Idealisten schmähen.
Die Schiller-Belächler halten sich für sehr überlegen, weil sie bei ihm von der züchtigen Hausfrau und deren schamhafter Sitte lesen, vom biederen Manne und vom Vaterland, dem Teuren. Haben sich nicht schon die Romantiker bei Schillers Würde der Frauen gekringelt vor Lachen, sagen sie? während sie sich selbst nicht kringeln, sondern höchstens mal leicht krümmen.
Gut wäre es gewesen, die Schiller-Verächter auch mal beim Namen zu nennen. Aber allein Webers Verweis auf die Uraufführung der Räuber 1782 in Mannheim zeigte, was gemeint war. Damals habe es heisere Schreie und Ohnmacht im Zuschauerraum gegeben. Heute dagegen seien die Schiller-Skeptiker es gewohnt, Zitat, dass im Theater nicht der Zuschauerraum, sondern die Bühne einem Irrenhaus gleicht, während sie selber gähnend im Publikum sitzen. Nun, man muss das postmoderne Irrenhaus nicht lieben, aber Webers Angriff gilt ja vor allem denen, die es sich zu einfach machen und stets in die Position der Überlegenheit flüchten, statt zu sehen, dass ein alter Ausdruck wie das Wort Bieder zu Schillers Zeiten eben nicht brav und hausbacken, sondern rechtschaffen und ehrlich bedeutete. Schiller sei ein einfaches Opfer, sagte Anne Weber, aber die Spötter verbauten sich aus einem Mangel an Liebe auch den Zugang zu Schillers Kraft und Gedankenreichtum. Weber präparierte aus der Gessler-Szene in Wilhelm Tell, dem Apfelschuss vom Haupt des Kindes, eine Vorwegnahme nationalsozialistischer Folter heraus. Es genüge dem Landvogt nicht zu töten, er müsse auch quälen.
Ich muss dabei an Taten denken, von denen Überlebende oder Zeugen nationalsozialistischer Folter berichtet haben. Eltern, die gezwungen wurden, die eigenen Kinder zu töten oder deren Ermordung beizuwohnen.
Der von der Aufklärung beseelte Schiller sei spätestens mit der Guillotinierung Ludwig des 16. von der Revolution abgefallen, sagte Weber. Jeder Idealismus könne an der Realität scheitern, wie Schiller an der Figur des Marquis von Posa gezeigt habe. Webers Exkurse zu den Nazis, dem KZ-Häftling Jean Améry und sogar zu neurophysiologischen Untersuchungen hatten dann nur ein Ziel, zu erläutern, dass wir uns vor einem Idealismus hüten sollten, der den Einzelnen, das Individuum, vergisst. Die heilende Wirkung des ästhetischen Spiels bei Schiller erkennt man nur durch genaue, vorurteilsfreie Lektüre, wie Anne Weber sie in ihrer Rede vorführte, das eigene im Fremden entdecken. Schillers Glocke sei nicht nur ein Bild für die Dichtung, sagte Weber, sondern auch für einen Idealismus, der Erdenschwere mit den Lüften verbinde. Glocken erzeugten Klänge, die uns im Innersten erbeben lassen.
Christian Gampert berichtete über die Schillerrede von Anne Weber. Er war ein prominenter Autor der DDR, ohne je ein DDR-Autor gewesen zu sein. Die Rede ist von Günter de Bruijn, der im Herbst vergangenen Jahres im Alter von 93 Jahren gestorben ist. Gegen die Ausbürgerung von Wolf Biermann protestierte er, genau wie gegen die Zensur, die auch ihn selbst betraf. Und als ihm die SED 1989 den Nationalpreis verleihen wollte, da lehnte er ab. Mit Romanen wie Neue Herrlichkeit hatte er vor dem Mauerfall sein Publikum in Ost- und in Westdeutschland gehabt. Zuletzt hat er vor allem mit Publikationen zur Geschichte von Preußen von sich reden gemacht. Der Schriftsteller lebte in der märkischen Waldeinsamkeit südöstlich von Berlin, eine Landschaft, die ihn sein gesamtes Leben beschäftigte. In Potsdam ist Günter de Bruijn jetzt eine Ausstellung gewidmet, einem Beitrag von Thomas Fitzel.
Noch wird letzte Hand angelegt, die Lichtstrahler ausgerichtet und die Beschriftung in den Vitrinen überprüft.
Die kleinen Zahlenklötzchen sind, glaube ich, auch noch manchmal ein bisschen schief.
Nun, das wollen wir gleich unseren Experten für Zahlenklötzchen herholen.
Ursprünglich hatte die Literaturwissenschaftlerin Christiane Barz diese Ausstellung noch zusammen mit Günter de Bruijn geplant.
Ich hatte das große Glück, dass ich Günter de Bruijn noch an diesem Schreibtisch hier in seinem Arbeitszimmer im Juli 2020 besucht habe zu einem langen Gespräch. Und es war mir auch wichtig von ihm zu wissen, ob er das alles so in Ordnung findet, ob er da mitgeht, wie ich mir das vorgestellt habe. Und es war dann schön zu wissen, dass er sich gefreut hat.
Doch dann starb Günter de Bruijn mit fast 94 Jahren im Oktober 2020, noch bevor die Ausstellung gezeigt werden konnte. Diese Ausstellung zeichnet vor allem die Topografie von de Bruijns Streifzügen nach.
Also Sie treten hier in den Raum ein und sehen erstmal Signale mit Orten, Garlitz, Nennhausen, Görsdorf, Kossenblatt, Friedersdorf. Das sind überwiegend Orte und ihr historisches Personal, das Günter de Bruijn nicht nur in einem Buch abgearbeitet hat, sondern das taucht immer wieder auf.
Auf einem großen Foto sieht man seine Wandgarderobe. Da hängt eine wetterfeste Jacke und ein Fernglas, neben Notizbuch und Fotoapparat seinem wichtigsten Arbeitsutensil. Denn seine Wanderungen hat er akribisch genau dokumentiert.
Er ist durchs Land gestreift und hat sich Notizen gemacht. Und in Kossenblatt interessierte ihn der Wimpel auf dem Kirchturm. Da hat er dann das Fernglas dabei und guckt sich diesen Wimpel an und macht sich eine Skizze und zeichnet ganz genau auf, was er da sieht, damit er dann in seinem Buch über Kossenblatt diesen Wimpel beschreiben kann.
Und so sieht man neben Wanderkarten, Ordner mit Fotos auch seine Aufzeichnungen. Oftmals beschreibt er den trostlosen Verfall von ehemaligen Herrenhäusern und Kirchen. Seinem Interesse begegnete man eher mit Argwohn. Warum interessierte sich jemand für die sogenannten Junker und ihre Relikte des in der DDR überwundenen Feudalismus? De Bruyns Aufzeichnungen ähneln sehr denen von Theodor Fontane, der ähnlich wie er arbeitete.
Er ist natürlich kein zweiter Fontane. Zum Teil kritisiert er ihn auch und sagt, seinen Schilderungen merkt man das Fahren an. Und das Kleine am Wege ist ihm entgangen. Und das Kleine am Wege möchte er erkennen. Außerdem ist Fontane ein gebürtiger Märker, der aber in Berlin lebt und aus dieser Perspektive in seinen Stippvisiten aufs Land guckt. Günter de Bruyn ist ein gebürtiger Berliner, aber ein überzeugter Märker, der hier auch heimisch werden möchte und der deswegen aus einer Innenperspektive auf das Land sieht.
Günter de Bruyn hatte sich in der Mark ein Schlupfloch gesucht, eine alte Schäferei ohne fließend Wasser oder Strom.
Mitten im Wald praktisch nicht zu finden. Da ist er hingezogen, weil er meinte, sich in diesem Abseits der für ihn sehr, sehr schwierigen Balance zu entziehen. Passe ich mich an, gehe ich in offene Konfrontation. Er konnte diesen Konflikt für sich nicht lösen und meinte sich einfach durch das räumlich Verborgene, in das er sich zurückzog, auch diesen Konflikt entziehen zu können.
Günter de Bruyn hatte für den Sozialismus nur wenig übrig, war Katholik und sah das preußisch-brandenburgische Kulturerbe ganz anders, als es die Parteidoktrin vorschrieb. Eine Station zeigt zum Beispiel seine Auseinandersetzung mit dem Staatsphilosophen der DDR, Wolfgang Harich. Um was ging es? Um einen Autor des 18. Jahrhunderts, Jean Paul. War Jean Paul ein Wegbereiter der Revolution und somit einer der geistigen Stammväter der DDR, wie es Wolfgang Harich sehen wollte, oder ein Autor, der ganz ähnlich wie Günter de Bruyn selbst in Spannung zwischen Aufklärung und Glauben lebte? Hier konnte der sonst so sanftmütige Wanderer de Bruyn dann doch sehr entschieden sein. Seine Flucht in die Waldeinsamkeit war natürlich eine Illusion. Auch dort blieb der Staatssicherheit keiner seiner Schritte verborgen.
Ein Beitrag von Thomas Fitzel war das. Wir haben gestern live von der Verleihung des Büchnerpreises berichtet. Der Preisträger Clemens Setz, der war aber noch nicht zu Wort gekommen. Das holen wir jetzt nach in den Kulturmeldungen mit Anja Reinhardt.
Der österreichische Schriftsteller nahm den Büchnerpreis 2021 mit einer doch ziemlich bemerkenswerten Rede in Empfang, die sich mit dem Wuppertaler Tierpsychologen Karl Krall und dessen Versuchen, vor 100 Jahren Pferden das Menschenalphabet beizubringen, beschäftigte. Setz Botschaft war relativ klar: Literatur darf niemals ausschließen. Sie muss immer auch die ansprechen, die außerhalb der eigenen vertrauten Welt leben, die ohnehin einverstanden ist.
Jeder Mensch, der Geschichten erzählen will, muss auch an Außerirdische predigen können. Er muss sich trotz aller von ihm selbst zufällig mitgebrachten Universalität eine kompetente und furchtlose Vertrauensperson außerhalb unserer Zeit oder unserer Spezies ersinnen können. Eine Art Muse, eine in unserem Namen in ein aphasisches, menschenfeindliches Jenseits ausgeschickte, sprachfähige Sonde, die möglicherweise irgendwann randvoll mit Erkenntnis zu uns zurückkehren darf.
So gestern Abend der diesjährige Büchnerpreisträger Clemens J. Setz in seiner Dankesrede. Heute Abend wird an der Oper in Rouen ein neues, altes Musiktheater von Jacques Offenbach aufgeführt, also quasi uraufgeführt, La Vie Parisienne. Neu ist das Stück, das eigentlich 1866 in Paris uraufgeführt wurde, weil bislang unbekannte Teile der Partitur in der Pariser Nationalbibliothek entdeckt wurden. Offenbach musste La Vie Parisienne nämlich umschreiben, weil die Partien für die Sängerinnen und Sänger zu schwer waren. Dirigent Romain Dumas zur neuen Fassung.
Er hat gesanglich viel anspruchsvoller gedacht, auch ein wenig visionär. Vielleicht schaffen sie es nicht sofort, aber später. Und das ist passiert.
Regie führt heute Abend übrigens auch das eine Premiere der französische Modeschöpfer Christian Lacroix, der auch die Kostüme entworfen hat. Zum Schluss noch ein kleiner Preisregen. Gestern Abend wurde der Schauspieler Sebastian Koch, bekannt unter anderem aus Werk ohne Autor oder Speer und Er, beim Braunschweiger Filmfestival für sein Lebenswerk ausgezeichnet. Er ist 59 Jahre. Der Publikumspreis ging an den Film 25 Years of Innocence des polnischen Regisseurs Jan Holubek. Der große Berliner Verlagspreis geht in diesem Jahr an den Secession Verlag. Und in Weimar wurden gestern beim 10. internationalen Franz Liszt Klavierwettbewerb Weimar Bayreuth 3 Preise verliehen. Den 3. Platz teilten sich die Pianisten Valentin Modjor aus Ungarn und Rune Leicht-Lund aus Dänemark. Der 2. Preis ging an den 21-jährigen Japaner Shota Kaya. Ein 1. Preis wurde nicht vergeben.
Und damit geht Kultur heute zu Ende. Die Informationen am Abend berichten nach den Nachrichten unter anderem über den Stand der Ermittlungen nach der Messerattacke im ICE gestern. Am Mikrofon verabschiedet sich Doris Schäfer-Noske. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.